Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir freuen uns im Rahmen der heutigen Vertreterversammlung und bei Banklive-Veranstaltung die Herren Jakob Augstein und Nikolaus Blome begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf ein Gespräch zu den Themen Heimat, globale Verantwortung, regionale Identität, natürlich auch aus dem Blickwinkel einer Genossenschaftsbank. Herr Augstein ist deutscher Journalist, Publizist, Kolumnist, Verleger und Schriftsteller. Er ist Miteigentümer der Spiegel Verlag Rudolf Augstein GmbH und Co. KG. Er hat 3 Kinder und wohnt in Berlin. Herr Blome ist seit September 2020 Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland sowie Online-Kolumnist beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Herr Blome hat ebenfalls 3 Kinder und lebt in Kleinmachnow bei Berlin. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit auch einräumen. Ich habe Sie kurz vorgestellt, wobei Sie den meisten Zuhörern sicherlich bekannt sind aus dem Fernsehen, aus Ihrem eigenen Podcast, den Sie einsprechen. Aber mögen Sie sich vielleicht trotzdem noch mal kurz selber einmal vorstellen, ein paar Sätze zu sich sagen.
Aber ich kann dem gar nichts hinzufügen, was Sie eben gesagt haben, außer dass ich inzwischen 4 Kinder habe, was okay. Zeigt, dass der Wikipedia-Eintrag überarbeitet werden sollte. Und ich glaube, damit liege ich ein Kind vor Blume. Das ist mir schon Trost genug.
Da liegen Sie eins vor, das stimmt. Ja. Und zu der RTL-Mediengruppe gehört auch NTV und ja. Sky neuerdings. Ja. Nicht, dass ich jetzt der Politikchef von Sky wäre, aber der von RTL und NTV auch. Denn NTV ist für uns extrem wichtig und da muss das unbedingt mitgenannt werden. Aber ansonsten stimmt es, was Sie sagen. Kleinmachnow ist just außerhalb von Berlin, also gerade auf der anderen Seite der in Anführung ehemaligen Mauer. Und auch da wird es in wenigen Jahren eine Landtagswahl geben, wo die AfD möglicherweise keine Ahnung wie viel Prozent machen wird. Mhm.
Wir haben im Vorfeld gerade ganz kurz gesprochen, gesagt, Börse wird heute eher kein Thema sein. Sie hatten es gerade gesagt, RTL und Sky Deutschland natürlich dann schon auch an der Börse relevant gewesen in den letzten Monaten.
Die davon gehe ich aus. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Ich wüsste gar nicht, durfte wahrscheinlich gar keine Aktien haben. Also das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich keine. Aber das ist natürlich für RTL, den deutschen Privatfernsehmarkt und vor allem die Zukunft im Streaminggeschäft ein echter Quantensprung. Ja. Weil RTL Plus, also unser Streamer, damit auf einer ungefähr Augenhöhe mit Netflix, Amazon, zumindest auf dem deutschsprachigen Markt mitspielen kann. Und das gab es halt vorher nicht. Also das ist jetzt mal ein echter Wettbewerb.
Ja, also Glückwunsch dazu. Dann steigen wir ein mit dem eigentlichen Thema.
Ja, Thema Heimat ist ja ein sehr individueller Begriff. Ich habe mir im Vorfeld auch so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Thema Heimat für mich definiere. Ob ich da jetzt die Region sehe oder den Ort, aus dem ich komme, wo Erinnerungen dran sind. Oder halt das Thema der Menschen, der Familie, der Freunde. Und für mich war es eher so das Thema der Menschen am Ende. Können Sie den Begriff Heimat mal für sich definieren in ein paar Sätzen?
Muss ich jetzt als Erster reden?
Ja, eindeutig.
Kollege Augstein weist mir das erste Wort zu. Es sind die Menschen, sicherlich, und manchmal aber auch, oder anders, ist es, glaube ich, für mich zumindest deutlich weniger was Örtliches, also eine Region. Ich komme aus dem Rheinland, aber ich würde nie das Rheinland als meine Heimat bezeichnen. Verstehe aber durchaus Menschen, die in Berlin meinetwegen jetzt lange in Ministerien gearbeitet haben, aus dem Rheinland irgendwann mal mit der Regierung umgezogen sind und jetzt in ihre Heimat, in der Pension, also irgendwann in zweite Hälfte 60, zurück wollen und das ihre Heimat nennen. Dann gehen sie zurück nach Bonn, nach wohin auch immer, eben im Rheinland. Das wäre jetzt nicht so meins. Das Konzept würde auf mich nicht passen. Das sind Menschen, Familie und dann eben auch so ein Gefühl. So ein Gefühl von Zugehörigkeit, Geborgenheit. Und das kann dann auch was völlig Banales auslösen, wie ein Geruch. Also meinetwegen der Geruch von, Achtung, der Kollege Augstein kennt das schon, der Geruch von Buchsbaum. So, das dann denke ich automatisch an meine Kindheit, an viele Besuche bei meiner Großmutter aus einem landwirtschaftlichen Gut. Und das gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Heimat.
Und dann kommt der Zündler und macht das alles kaputt.
Darum also der Zünsler mit allem, was die Kriegswaffen...
Zünsler.
Der Zünsler. Der Buchsbaum-Zünsler wird mit allem, was das Kriegsrecht, Kriegswaffenrecht erlaubt, bekämpft.
Zerstört die Heimat von Nikolaus Blome. Ich habe mit dem Begriff so ein bisschen Mühe, weil er mir zu schwerfällig und zu aufgeladen ist. Und wenn Heimat am Ende immer nur das ist, was wir als Kindheitserinnerung übrig haben, dann ist es irgendwie auch ehrlich gesagt so individuell, dass er sich ja quasi für ein Gespräch dann auch wirklich nur noch unter Freunden oder Familienmitgliedern eignet, aber schon darüber hinaus ja eigentlich dann gar keine Bedeutung mehr hat. So meinen wir das Wort ja offensichtlich alle nicht, wenn wir über Heimat reden, sondern offensichtlich hat das Wort ja eine gesellschaftliche oder politische Konnotation. Trotzdem ist aber das Erste, was immer alle sagen, ja, ich erinnere mich damals, der Borkenkäfer, nein, der Zünsler und so weiter. Das da, ich finde, in diesem Spannungsfeld, das merkt man gleich, wenn man diesen Begriff aufmacht, befindet sich das alles. Und meine komplizierte Einleitung soll nur haben, ich bin mit dem Begriff eigentlich nicht so glücklich. Ich könnte auch ganz gut darauf verzichten. Nicht auf das Gefühl, aber auf das Wort.
Ideale Voraussetzung für ein Gespräch heute Abend. Quasi den Begriff schon nicht, damit den zentralen Begriff des Gesprächs
wieso, das nichts ist das erste, anfangen
kann. Aber also das ist
die erste weiter Regel ist immer, das Thema zu dekonstruieren. Damit fängt alles an. Dass jedes Gespräch sollte damit anfangen, dass man erstmal die Begriffe prüft, mit denen man arbeitet. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Und wenn wir den Begriff Heimat prüfen, weiß ich nicht, da werden wir hier in Wahrheit, wenn wir alle ehrlich sind, nicht sehr weit kommen, glaube ich.
Aber ja, ist interessant und hängt ja auch weniger an dem Begriff, Sie haben es gerade gesagt, sondern tatsächlich vor allem an dem Gefühl. Ich habe selber so das Gefühl, dass in dieser Welt, wo man sieht im Moment so ein Stück weit nach jahrelang Globalisierung, man arbeitet zusammen, wir jetzt in so eine Phase eintreten, wo man eher wieder voneinander abrückt und auf der anderen Seite dann schon das Gefühl hat, dass so dieses Bedürfnis vieler Menschen nach regionaler Zugehörigkeit, nach Identität wieder wächst. Hängt das mit diesen globalen Faktoren auch zusammen oder würden Sie sagen, es ist eher unabhängig voneinander zu sehen?
Also da würde ich jetzt dann sozusagen gleich weitermachen, weil der Begriff Heimat bedeutete, wenn Sie es im Lexikon nachgucken, ganz ursprünglich, also im Mittelalter einfach nur da, wo man herkommt. Also das war quasi ohne weitere tiefere Konnotation. Er hat dann diese Aufladung, die wir heute alle kennen, erst im 19. Jahrhundert erfahren in der Romantik, also in einer Zeit, als das, worum es geht, schon in der Bedrohung war durch die Modernisierung. Ja, die Eisenbahn kommt praktisch, die Räume werden enger, die Fabriken kommen, die Leute gehen vom Land in die Stadt, die Arbeitsbedingungen verändern und verschlechtern sich und so weiter. Also ein Verlustgefühl, ein Bedrohungsgefühl und dann wird plötzlich das Wort Heimat zu dem, was es heute ist und das schließt sich nahtlos an und das, was Sie jetzt gesagt haben, auch heute haben wieder viele Leute das Gefühl einer Entortung, dass sie nicht mehr genau wissen, was ihr Platz ist, was eigentlich ihr eigener Verantwortungsspielraum fürs eigene Leben ist. Und dann wird das Wort Heimat plötzlich wieder wichtiger. Das bedeutet, eigentlich ist Heimat als Wort ein Krisensymptom.
Tja, also ich glaube, je turbulenter das da wird, umso weniger leicht zu überschauen und zu durchschauen, die Verhältnisse gerade mal so sind, glaube ich, kriegt so eine überschaubare Größe, wenn wir das so zulassen wollen, eine überschaubare Größe wie Heimat und Nähe und, wie soll man sagen, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, eine zusätzliche Bedeutung und wird mehr wert, relativ eben in einem Moment, wo andere Sachen eher in Frage stehen. Insofern, wenn man es politisch betrachtet, ist es kein großes Wunder, dass der Begriff eine Renaissance kriegt, zum Teil auch gekapert wird von Leuten, die Heimat außerordentlich exklusiv definieren und quasi ihre Heimat dadurch definieren, dass sie sagen, ja, da sind wir und alle anderen sind draußen, ja, oder wir schaffen sie raus, je nachdem. Und dann wird das zum echten politischen Ding, um das Wort Kampfbegriff zu vermeiden. Aber ich glaube, die reale Bedeutung kann man gar nicht hoch genug einschätzen im Moment, weil sich so ein Land wie Deutschland als Ganzes, aber eben auch in seinen verschiedenen Teilen, föderaler Aufbau, viele regionale Gruppen, viele, wie soll man sagen, landsmannschaftliche Gruppen, sich ja nochmal neu definieren muss in einer Welt, wo das, was das deutsche Geschäftsmodell so war, eben dieses Geschäftsmodell in Frage gestellt, beziehungsweise einfach abgeräumt hat. Also die Globalisierung funktioniert nicht mehr, Die Deutschen haben nicht mehr den Qualitätsvorsprung, den sie mal hatten. Die freien Märkte gibt es in der Form nicht mehr, etc. etc. Also, und der Export nach China funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil die einfach zu gut geworden sind. Zumindest als großes Überlaufventil funktioniert das nicht mehr. Also das Geschäftsmodell ist in Gefahr und die Leute antworten mit Innenschau. Kein großes Wunder.
Ja, aber die Leute haben echte Bedürfnisse und die Bedürfnisse sind materielle Sicherheit, Selbstwirksamkeit, meinetwegen auch physische Sicherheit, Vertrauen in die Zukunft, ganz super wichtiger Punkt, den wir hier noch nicht hatten, also dass es auch nach vorne hin weitergeht. Und alle diese Sachen können Sie subsumieren unter dem Wort Heimat. Wenn Sie aber zu viel mit dem Wort Heimat operieren, bedeutet das auch, dass Sie in einem metaphysischen Raum unterwegs sind, der sich der Politik im Grunde verschließt. Du kannst Heimat, kein Kanzler der Welt kann irgendwas an der Heimat verbessern. Er kann aber an der wirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik Deutschland was verbessern oder an der Infrastruktur oder an der Sicherheit der Bürger gegen in der geopolitischen Situation, bla bla bla. Da kann der Kanzler und die Politik im Allgemeinen sehr viel machen. Bei Heimat ist die Politik im Grunde hilflos. Dann kann nur nachher einer in einem Essay schreiben, unsere Heimat ist wieder so schön, wie sie mal war oder keine Ahnung. Das heißt, deshalb, Sie halten das jetzt vielleicht für kleinteilige Haarspalterei. Ich finde das aber nicht, weil Begriffe sind wie Werkzeuge. Und wenn ich versuche, mit dem Hammer eine Schraube rauszudrehen, wird es halt nicht funktionieren, weil ich brauche halt das richtige Werkzeug für das richtige Problem. Und mit dem Wort Heimat können Sie im Prinzip wenig anfangen, es sei denn, Sie sind ein Populist und wollen nur Ärger machen oder Schaum schlagen oder die Leute auf Temperatur bringen. Dann können Sie natürlich mit Heimat unheimlich viel machen, weil Sie direkt ins Gefühlszentrum der Leute gehen. Dadurch hat aber keiner einen Arbeitsplatz und keine Brücke ist repariert und kein Zug kommt pünktlich.
Aber das wäre, Entschuldigung, Herr Blome.
Ja, also ich glaube schon, dass der Bundeskanzler, also wenn er überhaupt was machen kann, also wenn er es überhaupt kann, in jeder Hinsicht, an dem Begriff, mit dem Begriff Dinge tun kann, also ganz vernünftige Dinge auch tun kann. Wenn das Heimatgefühl eines ist, das eher zur Entpolarisierung beiträgt, weil die Leute zufriedener sind, meinetwegen auch wirksamer sich fühlen, weil sie fester in sich ruhen, weil sie in ihrer Heimat, was immer das da ganz konkret für den Einzelnen sein mag, fester ruhen, dann steht auf der anderen Seite all dieser Begriffe der Begriff Veränderung oder Reform oder Umwälzung. Jetzt haben wir schon gesagt, das Geschäftsmodell ist weg, die müssen sich ein neues einfallen lassen. Das könnte der Bundeskanzler, dabei könnte er mittun. Und zwar eines, das jetzt nicht alles, was es hier gibt, in Frage stellt. Also das Geschäftsmodell könnte ja auch sein, wir halbieren alle Löhne. Rein rechnerisch könnte man das ja versuchen und sagen, das ist das neue Geschäftsmodell, wir sind jetzt die billige Werkbank Chinas, also frei gesponnen. Das wäre sicherlich etwas, was das Heimatgefühl und das Sicherheitsgefühl der Leute derartig beschädigen würde, dass er gar nicht weit käme, dass man überhaupt nicht weit käme bei so etwas. Also wie stehen Heimat und Veränderung und Reform zueinander? Und wenn er in die Politik, also vertreten durch den Bundeskanzler, über Veränderung und Reform befinden kann, dann hat er auch immer etwas zu schaffen mit Heimat. Dann macht er immer auch etwas mit diesem Ding und der Wahrnehmung dieses Gefühls, dieser, wie soll man sagen, Verortung, Sicherheit.
Ich finde es interessant, dass wir auch mit der Wirtschaftskraft oder auch der Infrastruktur Investitionen zu verbinden. Ich merke hier im Münsterland, viele meiner Freunde, Bekannte, nachdem die zum Studium oder wozu auch immer weg sind, sind die jetzt mit Familiengründung oder aus welchen Gründen auch immer wieder zurückgekehrt.
Warum sind
sie zurück? Aber hier ist ja auch eine wirtschaftliche Stabilität, ein Jobangebot.
Okay.
So gedacht. Aber es gibt natürlich auch viele Regionen in Deutschland, die irgendwie für uns zumindest, André, weit weg sind, wo diese Dinge so nicht gegeben sind. Keine wirtschaftliche Stabilität. Ist das dann gleichbedeutend mit, dass die Gefahr größer ist, dass dieses Heimatgefühl erst gar nicht entsteht?
Wie gesagt, also ich glaube, das ist dann, da haben Sie einen unmittelbaren Querverbindung, denn Heimat ist, wie wir jetzt ja hier feststellen, vor allen Dingen ein Wort der persönlichen Empfindung, während wirtschaftliche Stabilität etwas ist, was man berechnen kann und was dann sozusagen auf die Empfindung zurückfeuert. Und wenn Sie in unklaren Beschäftigungsverhältnissen sich bewegen, prekäre Verträge haben, wenn sie das Gefühl haben, die künstliche Intelligenz übernimmt für sie die Steuerung, sie sind der Sklave des Algorithmus, der Computer arbeitet nicht für sie, sondern sie arbeiten für den Computer. Also maximaler auch Würdeverlust in der modernen Arbeitswelt, der uns ja droht, in der Zukunft noch viel mehr, den aber viele Menschen heute schon haben, wenn sie irgendwie bei Amazon beschäftigt sind und so, dann frisst das alles an der Identität und an der Selbstsicherheit und am Selbstwertgefühl der Menschen und zerstört auf diese Weise Heimat. Und ich glaube, dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen kurzschlüssig, aber natürlich der Erfolg der Populisten, bei uns sind das vorwiegend ja die Rechtspopulisten, daher rührt, dass er Leuten ein Kompensationsangebot gibt für eine Verlusterfahrung an anderer Stelle. Und weil die AfD an der Arbeitsplatzsituation und an der Selbstwirksamkeitserfahrung der Menschen vermutlich nichts wird ändern können, bietet sie ihnen eben starke Emotionen. Und ja. Das meine ich jetzt gar nicht sarkastisch oder in der Kritik oder negativ, sondern ich glaube, das ist einfach eine Beschreibung. Die AfD bietet starke Emotionen. Die Linken haben es versäumt, starke Emotionen zu bieten und sind deshalb von der AfD überholt worden und abgehängt worden. Und die AfD ist sozusagen die starke populistische Partei. Das ist ja auch, der Kollege Blume hat es ja eben schon angedeutet, mit dem Verweis, wo er wohnt, in Brandenburg, obwohl das Speckgürtel ist, aber immerhin Brandenburg, ostdeutsches Bundesland. Wenn man über das Wort Heimat redet, kommt man heutzutage innerhalb von 3 Minuten zur AfD. Ist eigentlich auch ein trauriger Weg, den wir da beschritten haben.
Wenn wir mal auf unser Geschäftsmodell schauen, Genossenschaftsbanken. Wir Volksbanken verstehen uns ja traditionell als ja in der Region verwurzelt. Bei uns ist zum Beispiel das sehr gut über so ein Heimatmacherportal sichtbar, wo es darum geht, unsere Heimat besser zu machen, über Förderung, Vernetzung, Spenden, Events, Projekte. Was meinen Sie, ist so ein genossenschaftliches Prinzip, was einer alleine nicht schafft, das schafft man gemeinsam oder schaffen viele, aktueller denn je?
Das hängt wahrscheinlich von den ökonomischen Bedingungen ab. Rechnen muss es sich ja auch, Sie sind ja eine Bank. Ich glaube aber, dass das Gemeinschaftliche, also dieser genossenschaftliche Gedanke, auch eine Form ist, von Identität zu stiften. Und das, was Jakob auch schon gerade sagte, also was bietet denn die AfD an? Und sie bietet Identität an, also sie definiert Identität, indem sie versucht zu definieren, wer nicht dazugehört, dann die Happy Few oder die Happy Many, die dazugehören, sind dann eben irgendwie das Volk. Und die anderen ist halt nicht und das stiftet irgendwie Gemeinschaftsgefühl und das ersetzt dann, keine Ahnung, was das alles ersetzen soll. Wenn es ihnen gelingt, wenn es so einem Konstrukt, so einem Verfahren beziehungsweise solchen Angeboten gelingt, regional, und dann hat es eben doch was mit den Orten zu tun, es ist nicht so ein abgehobenes, meta-waberndes Gefühl, also vor Ort sowas wie Identität und Gemeinsamkeit zu stiften, also Gemeinsamkeit, um Identität zu erlangen, dann sind sie damit sicherlich auf der Höhe der Zeit und in Konkurrenz zu anderen, die das eben auch versuchen, aber mit ganz anderen Zielen und vor allen Dingen ganz anderen Methoden. Ja, das, um die Frage kreisen wir ja. Also wenn man es jetzt platt ausdrücken würde, brauchen die Deutschen Wachstum und Wohlstand? Oder sie verlassen ihre Heimat, beziehungsweise sie verlieren ihren innerlichen Kompass und ihre, würde man sagen, geistige Heimat. Also das wäre auch schon hart. Dann wären wir ja echte 100% Materialisten. Also gibt es jetzt nichts anderes. Manchmal wird ja das Wort so Standortpatriotismus in die Debatte eingeführt, hat, glaube ich, zuletzt mal Lars Klingbeil gemacht, der SPD, Co-Vorsitzender und Finanzminister. Und sagte, das würde er jetzt von den Firmen erwarten. Also im Sinne von, so habe ich es verstanden, auch wenn es sich jetzt nicht 100%, auch wenn es sich einen Tick schlechter rechnet, ein Investitionsvorhaben hierzulande, als es sich eben einen Tick besser rechnen würde, irgendwo im Ausland von Ungarn bis China, dann solle man das doch bitte hier machen. Da finde ich schon zumindest einen interessanten Angang. Also das sind dann, wenn sie Pech haben, börsennotierte Unternehmen, die dürfen das vielleicht dann sogar gar nicht. Aber irgendwo ist ja doch immer noch so ein diskretionärer Ermessensspielraum. Und da könnte man sagen, haben die Banken und die Wirtschaft, wenn man das so pauschal sagen kann, schon noch eine Pflicht zu sagen, unser Standort, unsere Heimat ist uns wichtig, weil letztlich ist es der Ast, auf dem wir alle sitzen.
Das ist natürlich eine komplexe Situation, wenn man das so sieht. Auf der einen Seite, man kämpft am Weltmarkt auch gegen andere Firmen aus anderen Ländern. Wir haben viele Hidden Champions auch hier im Münsterland. Auf einer einen Seite da mithalten zu können, aber auf der anderen Seite dieses Thema regionale Verwurzelung auch authentisch irgendwo zu leben, schon Spagat.
Ja, sie werden sich entscheiden müssen, was sie wollen. Ja. Diese Firmen werden sich entscheiden müssen, was sie wollen. Diese Familien, das sind ja oftmals Familienunternehmen, werden sich entscheiden müssen, was sie wollen. Also sind sie ein Familienunternehmen mit einer Wurzel oder sind sie ein DAX-Konzern?
Ja, ist natürlich für die Zukunftsfähigkeit, komme ich da überhaupt umher, nicht auch so ein bisschen auch diese regionale Verwurzelung teilweise dann zu verlassen.
Aber Sie haben doch eben die Frage schon gestellt mit der Genossenschaftsbank. Das ist ja eine bestimmte Unternehmensform, der ja auch ein bestimmtes Wertemodell und eine Struktur zugrunde liegt und wo Leute sich bewusst entscheiden, da reinzugehen. Das zeigt ja, dass sozusagen Kapitalismus verschiedene Gesichter haben kann. Das wissen wir ja auch. Es gibt ja sozusagen zwischen dem schwedischen und dem amerikanischen Kapitalismus sozusagen das ist ein breites Spektrum. Und ich finde das jetzt mit dem Standortpatriotismus ehrlich gesagt so ein bisschen rührend. Ich finde auch den Begriff vollkommen unsinnig. Der Begriff bringt auch Sachen zusammen, die ganz offensichtlich so nichts miteinander zu tun haben.
Ja, aber das ist genau die Frage.
Ich finde, da macht sich dann die Politik einen schlanken Fuß. Der soll gefälligst für anständige Rahmenbedingungen sorgen. Und dann machen die Unternehmen das, was jeweils für die spezielle Unternehmensform das Richtige und das Angemessen ist. Da würde selbst ich als Linker sagen, da redet er von Sachen, die ihnen im Prinzip nichts angehen. Und ich finde, man muss den Leuten selber überlassen, wie sie ihr Leben und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten organisieren in einem System, was funktioniert und den Rahmen dafür bietet. Und es spricht ja sehr, sehr viel dafür, in solchen genossenschaftlich organisierten Strukturen tätig zu sein. Man hat ja auch was davon sozusagen als Mensch, der da arbeitet, als Mensch, der mit solchen Organismen Geschäfte macht und so weiter. Das ist ja eine freiwillige Entscheidung, auch im Markt. Ich meine, sonst würde sich ja ihr Betrieb sozusagen im Markt nicht halten. Und die Mentalität der Leute ist hier teilweise eine andere als eben die sozusagen der Hochseefinanzen, wo man irgendwie mit hohem Risiko hohe Erträge, aber eben auch hohe Verluste und so. Leute wollen dann eben eher Stabilität und sagen, Stabilität ist ein Wert an sich und ich ziehe Stabilität zum Beispiel vor einer möglichst hohen Rendite. Das ist eine total rationale Entscheidung, die man fällen kann, die was mit Mentalitäten zu tun hat. Und ich finde, dass die Politik, das ist nicht die Aufgabe der Politik, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ich finde, das ist jetzt vielleicht gerade für mich jetzt auch merkwürdig, dass ich das hier sage und nicht hier der Kollege Blome, der ja eigentlich der Liberale sein sollte. Ich finde, die Politik soll den Rahmen setzen und innerhalb dieses Rahmens entscheidet das dann jeder für sich selbst. Und wenn der Rahmen funktioniert, dann kommen die Leute auch innerhalb klar, weil die auch alle nicht auf den Kopf gefallen sind. Was wir aber in Deutschland erleben, ist, dass die Politik so stark daran versagt, den richtigen Rahmen zu setzen, weil sie sich eben in vielerlei Hinsicht mehr mit sich selber beschäftigt als mit den Bedürfnissen der Menschen und so weiter und so weiter, weil so viel aufgeschoben wurde, weil man die schrittweisen Anpassungen gescheut hat, weil man dachte, das kannst du den Leuten nicht zumuten, dann hat sich so viel aufgestaut, dass man jetzt ganz viel auf einmal machen muss. Und wir sehen in der kurzen Regierungszeit dieser Regierung, wie auch das ja nicht funktioniert. Wenn man, hier scheitert man an der Reform, da scheitert man und dann sagt man, aber vorm Sommer machen wir dann die Superreform, weil wir vorher die einzelnen Dinger nicht hingekriegt haben. Und man denkt, ja, also das ist ja total irre, was ihr hier macht. Also worauf ich hinaus will, ist, ich hasse echt Politikkritik, weil das ist das billigste Geschäft, was es gibt. Aber ich finde, wir haben ganz viel handwerklich schlechte Politik hier gehabt in Deutschland in den letzten Jahren.
Ja, also das Thema jetzt zum Genossenschaftsmodell ist ja auch so Vertrauen, ja, glaube ich. Also Vertrauen in die Banken, in die handelnden Personen vielleicht sogar, aber auch natürlich in die Politik. Ne? Das Thema Vertrauen ja auch nochmal, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, sagen wir so. Und eben das Vertrauen in die großen Player, also die großen Gruppen, sagen wir mal. Und also nicht umsonst, glaube ich, ist hierzulande mal die konstatierte Aktion erfunden worden. Auch eine Spielart von Kapitalismus oder Marktwirtschaft, besser gesagt. Und worum es mir nur ging, war zu sagen, der Umstand, dass das Geschäftsmodell weitgehend weg ist, ist zu groß, als dass sich alle von Gewerkschaften bis Unternehmen jetzt mal in ihre Sessel zurücklehnen und sagen, jetzt ist mal die Politik dran, die kriegt das schon hin. Und wenn sie es nicht hinkriegt, dann wird sie zum Teufel gejagt. Und dann beklagen wir uns übrigens, dass wir die Politik zum Teufel gejagt haben und irgendwelche anderen Leute dran gekommen sind. Das ist dann die nächste Klage, die geführt werden wird. Da würde ich eher sagen, das wäre dann soziale Marktwirtschaft, und das ist echt eine deutsche Erfindung, Ludwig Erhard, zu sagen, was kann jetzt wer beitragen, um ein anderes, wohlstandsfähiges, wachstumsfähiges vor allen Dingen Modell nochmal neu zusammenzumischen für dieses Land unter den obwaltenden Umständen, an denen man nicht viel ändern kann. vielfach externe Umstände, aber eben an den allen Umständen etwas macht, an denen man etwas ändern kann. Und dazu gehören mindestens diese Player dazu, also die Unternehmer und die Familienunternehmer und die Gewerkschaften und ich weiß nicht wer alles, um sich um die großen Aggregate einmal zu kümmern, um sowas wie eine Reform hinzukriegen und damit den Leuten das Gefühl zu geben, die Politik ist nicht ohnmächtig. Also es gibt eine gesellschaftliche, politische wie wirtschaftliche Antwort auf das, was da vor sich geht und die ist stark genug, das in einen Rahmen zu lenken, in dem sich jeder wieder sicher fühlen kann oder beheimatet fühlen kann.
Dann liegt es ja auch an jedem Einzelnen so ein Stück weit, wenn man sagt, wir schieben ja, aber das alles ist, auf die Politik.
Das ist eine. Ich würde es nicht auf den Einzelnen schieben, weil damit machen sie Leute verantwortlich. Was soll die ehrenwerte Kassiererin, der ehrenwerte Paketpacker, Kassiererin bei Lidl, Paketpacker bei Amazon, was soll der jetzt genau beitragen? Also was könnte man ihm überhelfen? Das ist wie beim Klimaschutz. Es kommt auf den Einzelnen an und wenn du dich falsch verhältst, geht die Welt unter. So ein Quatsch. Das sind große Aggregate, die bewegt werden müssen. Und klar sollte jeder mitziehen und versuchen, irgendwie sich so maximal einzubringen, wie er kann. Aber das sind echt überschaubare Möglichkeiten. Und den Leuten ausgerechnet zuzuschieben, ihr rettet jetzt mal das Land, das wäre, finde ich, ein Stück zu einfach.
Das stimmt. Jeder quasi natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich weiß, bei uns im Ort, im Nachbarort, hat sich eine Genossenschaft auch zusammengeschlossen. Es gibt keine Kneipe mehr und wird angepackt. Klar ist ein kleines Beispiel, trägt jetzt auch nicht zum Gesamtwohlstand bei, aber schon etwas, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt und damit auch eine Art Heimatgefühl, denke ich mal.
Und sind die von der Politik angestoßen, also vom Kreisrat, Bürgermeister angestoßen worden oder kamen die von unten?
Genau, von selbst.
Von selbst, ja, interessant.
Intrinsisch motiviert, ne? Und ja. Das ist ja schon ein gutes Zeichen, dass wenn Leute anpacken und es so auf den Weg bringen.
Aber warum hat die Kneipe zugemacht?
Hat kein Geld mehr verdient, wurde unterm Strich.
Aber warum wurde kein Geld mehr verdient?
Keine Kundschaft, zu wenig Umsatz.
Ja, aber ich meine, das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich jetzt hier nicht den FDP-Talk mache und so. Aber wenn Sie natürlich Unternehmen mit einer Überregulierung abwürgen und wenn Energiekosten zu hoch werden und die Bürokratie ist total crazy und vollkommen wahnsinnige, weiß ich nicht, wie heißt das Ding, wo man nachgucken muss, ob irgendwo ein indisches Kind irgendeinen Pullover zusammengestrickt hat, diese Herkunftsrichtlinie, wie heißt das?
Lieferkette.
Danke, dieses Lieferkettengesetz und so, was ja was Sie vorhin bei Ihrer Vorstellung da vergessen haben, ich bin ja auch für den Freitag zuständig, bedeutende Wochenzeitung aus Berlin. Ich glaube, selbst wir mussten, und das ist echt ein kleinst, also das ist nicht mal Mittelständler, ja, das ist echt ein kleinst Unternehmen, auch wir haben Bürokratieunsinn, den können Sie sich gar nicht vorstellen. Also als Zeitung sozusagen, wo man denkt, so was, womit müssen wir uns jetzt beschäftigen? Also und da dann darüber zu reden, dass die Unternehmen oder die Bürger oder die Einzelnen, wenn die Politik wirklich den Leuten so Fangeisen an die Füße nagelt und sagt, jetzt bewegt euch doch mal, jetzt kommt doch mal richtig in die Gänge und so, aber oh, das ist so, das finde ich wirklich zynisch. Und Bürokratie ist ein reines Staatsproblem.
Ja, absolut. Aber ich habe ja nur gesagt, dass die Politik eine ganze Menge nachzuholen hat. Oder jetzt mal, wie gesagt, maßgeblich daran werkeln muss, der Sache hier einen neuen Rahmen zu setzen. Und es gerade nicht am Einzelnen hängt, das jetzt hier irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Also jeder soll sich bemühen, klar, Leute sollen lieber arbeiten gehen, als dass sie Bürgergeld kassieren. Keine Frage, aber wenn sie die Wahl haben. Aber wie gesagt, man kann es eben nicht dem Einzelnen zuschieben. Und ich glaube, die Kneipe hat zugemacht, weil zu wenig Leute gekommen sind. Und wahrscheinlich auch noch, weil es viel Bürokratie hatte. Aber vor allen Dingen, und das Interessante ist ja, erst kommen die Leute nicht in die Kneipe, bis sie zumacht und dann gründen sie eine eigene. Sie hätten auch sagen können, ey, wenn ihr vorher gekommen wärt, dann hättet ihr jetzt die ganzen Hassel nicht.
Das ist sicherlich wahr, ja.
Gut, aber offenbar ist diese Kneipe, wird dann jetzt nicht mehr geführt mit Verdienstabsicht und muss nicht so und so viele Leute beschäftigen, sondern die läuft dann quasi auf so einem Subsistenzlevel. Hier muss kein Geld verdient werden, der Laden muss ich quasi selber tragen, weil eben die Kosten so hoch geworden sind und die Strukturen so sind, dass sie so ein Ding gar nicht mehr wirtschaftlich führen können. Und das ist eindeutig ein politisches Problem und keins, was sie auf dieser kleinen Ebene lösen können.
Absolut. Finde ich richtig.
Aber das hat sich eben abgewirkt.
Möglicherweise hat die Kneipe auch zugemacht, weil sie keinen Koch mehr hatte. Bei 3 Millionen Arbeitslosen und keinen Kellner. Bei 3 Millionen Arbeitslosen. Und dann fragt man sich.
Das ist mein Lieblingsthema, weil dann sage ich nur irgendwie so: holt mir Migranten rein und sagt ihnen hier, kannst bei uns hier einen super Job machen, kannst hier in der Kneipe arbeiten. Und wenn du das 5 Jahre machst, ohne straffällig zu werden, kriegst du auch einen deutschen Pass. Irgendwie sowas. Warum denn nicht? Aber dann geben bei ganz vielen Leuten gleich die Alarm.
Naja, weil wir schon 50% Bürgergeldempfänger haben, die sind schon Ausländer. Sie haben schon ganz viele Ausländer da, die könnten sie arbeiten lassen. Da brauchen sie gar nicht erst nochmal neue zu holen.
Ja, dann stimmt da vielleicht auch was mit dem Prinzip fordern und fördern.
Das würde ich auch sagen. So, jetzt sind wir weit abgeschweift.
Ja, aber ist ja interessant, gerade das politische Thema. Ich habe gerade so bei mir gedacht, hat man natürlich die Ebene Deutschland, dann haben wir die Ebene Europa, wo natürlich auch irgendwie eine Vereinheitlichung auch nicht so einfach ist, wie beispielsweise in den USA, wo man sagt, ja, wird dann für ein Land entschieden. Hier in Europa scheint man sich nicht einig zu sein, bremst es ja dann auch wieder total aus. Oder vielleicht auch
nicht. Ja, gerade wenn es um Ihren Sektor geht, ne? Wenn es um Banken geht und Banken, gemeinsamen Bankenmarkt, also gemeinsamen Investmentmarkt. Es gibt ganz viele, lernen wir jetzt gerade so in Berlin, weil es einen sehr rührigen Startup-Verband gibt. Es gibt unendlich viele Startup-Gründungen in Deutschland, die auch durchaus groß werden. Also die kommen schon in einer Marktreife oder haben sogar ein marktreifes Produkt. Und dann kommt der nächste große Schritt und dann brauchen sie, ich weiß nicht wie viele Millionen, Milliarden nicht, aber sicherlich, also echt zweistellig, wenn sie groß, ganz groß wird, dreistellig Millionen einmal als Risiko-Investment-Kapital. Und das finden sie auf den fragmentierten nationalen Märkten nicht genug. Weiß nicht, was ihre Bankengruppe da machen kann, aber und welche Kautelen und Vorschriften es da gibt. Und dann gehen die deswegen in die USA, weil es da in einem Fingerschnippen funktioniert. Und dabei sind die USA ja als Markt nicht größer als die EU, sondern sie sind kleiner. Es geht sicherlich mehr Geld um, aber das müsste eigentlich auch einem 450 Millionen Bürgermarkt namens EU eigentlich auch möglich sein.
Und das finde ich, diese Debatten, die wir hier teilweise führen, eben auch über Heimat meinetwegen oder über die AfD oder über Renationalisierung oder Take Back Control oder was auf diesem Kontinent alles geredet wird, teilweise auch so wahnsinnig und so kontrafaktisch. Denn die Wahrheit ist natürlich, also jetzt gerade, wenn gesagt wird, das deutsche Geschäftsmodell ist weggebrochen, Europa ist ein riesiger Markt, der Binnenmarkt funktioniert ja überhaupt nicht. Das war mir gar nicht so klar. Das habe ich jetzt erst alles so gelesen in den letzten Monaten, wie wenig der europäische Binnenmarkt funktioniert. Ich in meiner ganzen Naivität dachte ja, der sei längst etabliert und man kann alles machen, wie man will. Pustekuchen, das stimmt überhaupt nicht. Und da entgehen sozusagen der deutschen Wirtschaft riesige Möglichkeiten, weil der europäische Binnenmarkt gar nicht so ausgebaut ist, wie er eigentlich sein könnte und sein müsste. Und das bedeutet, anstatt also sozusagen zu renationalisieren und zu gucken wieder auf das Land, müssten wir Europa natürlich extrem stärken, und zwar in jeder Hinsicht, auch da, wo die Deutschen es immer nicht wollen, in der Währung, in der Finanzierung und in den Schulden. Also wir müssten diesen Raum Europa jetzt überhaupt erstmal richtig entwickeln.
Als gemeinsame Heimat dann auch sehen, ein Stück weit, oder dafür Verantwortung übernehmen.
Ja, haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, ob nicht eigentlich bei den Leuten das so ist, dass sie sagen, so Mann, ey, die Chinesen, die Amis, die Russen, die sind alle voll wahnsinnig, die jetzt kommen auch noch die ganzen Inder, das sind auch noch so viele. Ein Glück, dass wir uns Europäer haben, ein Glück, dass wir hier auf diesem Kontinent so unter uns sind und uns irgendwie halberlei verstehen, auch wenn wir verschiedene Sprachen sprechen, aber irgendwie so am gleichen Strang ziehen. Ich empfinde das persönlich so. Ich weiß nicht, wie das anderen Menschen geht, aber ich fände das ein gutes Ziel für die Zukunft.
Ja, gewiss. Nur ich glaube, da steckt auch die Gefahr von einer Überforderung drin, wenn sie den Leuten sagen, eure Heimat ist jetzt Europa. Das ist zu groß als Raster. Das ist zu groß als Rahmen. Das gab es mal so in diesen Aufbruchzeiten, 80er, 90er Jahre vielleicht, eure Heimat ist Europa. Mein Land ist Europa, war glaube ich mal so ein Aufkleber oder so ein Plakat. Ich glaube, das ist zu viel, das ist zu groß. Und darum sollte man alles Ökonomische machen, um diesen Binnenmarkt zu stärken. Ich glaube, überwiegend geht es da um tatsächlich den Banken- und Finanzbinnenmarkt, der dann aber echt eine Menge mit der Realwirtschaft auch anstellen würde, ohne den Leuten zu sagen, im Übrigen, ansonsten lösen sich hier die nationalen Zusammenhänge oder die regionalen Zusammenhänge auf und eure Heimat ist jetzt von Lissabon bis nach Helsinki. Das kann nicht funktionieren.
Das ist doch jetzt polemisch. Ich komme aus Hamburg und das Motto vom Hamburger Abendblatt war immer, mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen. Das funktioniert schon ganz gut. Sie können das eine haben, ohne das andere zu lassen. Ja, Subsidiaritätsprinzip von unten nach oben, weil Sie eben gesagt haben, soziale Marktwirtschaft, deutsche Erfindung, wäre ohne die katholische Soziallehre nicht möglich gewesen. Und die haben sozusagen das Subsidiaritätsprinzip erfunden. Das versteht jeder. Sie können sozusagen sagen, hier das Westmünsterland ist meine Heimat, Deutschland ist mein Vaterland und Europa ist halt mein Kontinent. Oder das sind sozusagen keine ausschließenden Begriffe.
Ich glaube, wir könnten noch lange weiterreden. Leider. Oder schön, wir dürfen da dabei sein, switchen Sie jetzt gleich in den Vortrag, da freuen wir uns auch nochmal sehr, sehr drauf. Eine letzte Frage haben wir nochmal, Sie sind eben schon mal kurz so mit Blick nach vorne, Zukunft, wie entwickelt sich eigentlich dieses Thema weiter? André, du hast Kinder im Teenageralter.
Ja genau, die Kinder leben ja eigentlich in so einer sehr digitalen Welt mittlerweile. Ne? Die Teenager hast du gerade angesprochen, ne? Da sehe ich es ja tagtäglich. Kann es sein, dass da das Thema Regionalität, Heimat oder das Ganze nochmal eine neue Bedeutung bekommt, so eine zusätzliche Renaissance? Oder wie ist da die Zukunft zu sehen? Wie schauen Sie in die Zukunft?
Oh, grundsätzlich optimistisch. Unsere Kinder sind schon ein bisschen älter, also deutlich eine Generation, eine halbe Generation weiter als ihre Teenager. Kinder, mein Eindruck ist, dass ganz viele von diesen jugendlichen Heranwachsenden, und jetzt auch wirklich mit Social Media komplett aufgewachsenen, am Ende doch ganz oft dahin zurückkehren, woher sie kommen. Und zwar ganz regional. Also dass sie tatsächlich irgendwie, in der weiten Welt oder zumindest irgendwo in Deutschland studieren gehen und dann aber dahin zurückkehren, wenn sie nicht in die ganz großen Ballungsgebiete von München, Frankfurt, Berlin oder Hamburg gehen, dahin zurückkehren, woher sie kamen. Und das kann ich mir gar nicht so sehr erklären, aber vielleicht ist es das, was Sie angedeutet haben, tatsächlich die Gegenbewegung, beziehungsweise man hätte gerne auch das andere Ende der Skala, nämlich die totale, also die ganz starke Örtlichkeit, wenn man schon ansonsten in so einem völlig luftfreien, nicht luftfreien, aber in einem sonst völlig ortsungebundenen System wie Social Media unterwegs ist.
Das kann ich mir halt auch vorstellen, ne? Dass das wirklich so ein
vielleicht so mal erforschen?
Nostalgischer Gegenpart dazu darstellt. Ne? Genau.
Ich glaube, dass ich weiß nicht, also Blom hat jetzt eben gesagt, unsere Kinder, die haben wir jetzt nicht zusammen. Das wäre auch schön. Er meint da die Kinder, die er mit seiner Frau hat.
Ja,
meine Kinder.
Wie kommen Sie darauf, dass ich das gemeint habe?
Ja, weil das eben so klang. Da wollte ich das nochmal sicherstellen. Das war auch eine hübsche Idee, aber anderes Leben. Meine Kinder sind eigentlich so, dass die eine verblüffende Mobilität haben, innen und außen, weil sie, und ich glaube tatsächlich in diesem digitalen Raum, eine Heimat haben, die sie überall mitnehmen. Weil sie immer ganz genau wissen, wo ihre Freunde sind, weil sie jederzeit mit denen reden können, weil sie auch immer wissen, wo sie selber sind. Also solange das Internet funktioniert, sind die immer total verortet. Also ganz anders als jetzt unser einer, so in den 80ern, wenn man irgendwo so nach Paris reist und mit dem Stadtplan da sitzt und man weiß schon, beim Blättern wird einem schon ganz schwindelig und man kriegt die totale Krise. Die finden sich immer zurecht. Das Uber funktioniert überall. Also diese westliche, von der Digitalisierung total durchdrungene Zivilisation ist deren Heimat. Und dann sind die trotzdem total gerne in Berlin und lieben das und finden das herrlich und so. Aber ich glaube, dass die ortsbedürftig, also die Bedürftigkeit sozusagen, sich an einen speziellen lokalen Ort sozusagen zurückzukoppeln, bei dieser Generation viel, viel geringer ist, als wir uns das ehrlich gesagt vorstellen können. Der Kollege Blome sollte mal mit seinen Kindern darüber sprechen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, da ich das ab und zu tue, glaube ich, dass das, was Sie beschreiben, auch zutrifft, aber auf eine sehr, sehr spezielle kleine Gruppe. Von Leuten, die wirklich sehr super mobil sind. Auch
dazu gehören Ihre Kinder nicht, oder wie?
Doch, auf eine Art schon. Und gleichzeitig, die waren auch alle im Ausland studieren, weil das mittlerweile ja echt leicht geworden ist, aber haben dann doch eine gewisse ziemliche Verbundenheit zu der Stadt, aus der sie jetzt tatsächlich kommen, namens Berlin. Also das ist dann schon sehr örtlich irgendwie. Komisch.
Klein macht noch Rules.
Prima. Wir sagen nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich nehme das Thema Geruch nochmal mit. Ich habe gerade schon so überlegt, Nordseeluft ist es, glaube ich, bei mir.
So wieder ja, sowas.
Nach Ameland oder Texel, also das ist wirklich so. Das riecht direkt irgendwo, so eine Art Heimatgefühl. Also von dem her, vielen Dank. Viel Erfolg gleich auf der Bühne und ja, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Herzlichen Dank. Jan.
Sehr gern, vielen Dank.
Danke Ihnen, vielen Dank.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.